You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Markus.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pop und Pubertät. Wir sind immer noch im Jahr 1976, Teil 2. Klaus Bieler sitzt neben mir, mein Name ist Marc Hofmann und wir sprechen über die restlichen erwähnenswerten Filme des Jahres. Hast du noch was auf deiner Liste?
Ich habe was auf meiner Liste, aber erst erwähne ich noch, dass es ging ja schon um David Bowie und Station to Station, der Mann, der vom Himmel fiel. Mhm. Ist der was?
Ich habe ihn nie gesehen. Spielt Catherine Deneuve noch mit oder wer spielt mit? Weiß es nicht.
Catherine Deneuve spielt, glaube ich, in einem späteren mit.
Ah, mit dem Vampirfilm spielt sie.
Ja.
Nee, Mann wird vom Himmel viel, wird immer erwähnt. Ja. Ist auch wichtig, weil er auch so dieses Bowie-Image auch so ein bisschen als Außerirdischer und dieses Starman-Ding wieder irgendwie nochmal aufgreift und so.
Ja.
Aber ich habe ihn nie gesehen.
Das sind wahrscheinlich auch so blinde Flecke. Ja.
Ist er von Nicolas Roeg oder wie der heißt, der auch die Gondeln Trauertragen gemacht haben? Ich weiß es nicht.
Das ist durchaus möglich. Das war jetzt aber schon fast wieder Name-Dropping.
Ja, das stimmt.
Aber das ist ganz schlimm. Ja.
Name-Dropping ist super.
Das mache ich nachher auch.
Also, du guckst mal nach.
Der Film mit Den Höf heißt Begierde.
Begierde heißt er.
Ja,
das ist ja Quatsch.
Ja, ist ja klar. Also, ich out mich jetzt mal wieder als Audrey Hepburn-Fan. Und es gibt von 1976 einen Film von ihr und Sean Connery, nachdem sie 9 Jahre Pause gemacht hat. Nach dem letzten Film von Terence Young, James Bond Regisseur, der hieß Warte, bis es dunkel ist.
Oh ja.
Ganz toller schlimmer Film. Also ihre letzten beiden Filme sind mit die besten, weil mein Lieblingsfilm Two for the Road, also 2 auf gleichem Weg. Und dann war das, bis es dunkel ist, waren so, finde ich, schauspielerisch der Höhepunkt. Und vor allem war sie dann nicht mehr diese junge Frau, die halt irgendeinen alten Mann abkriegt oder sowas, sondern das waren wirklich sehr ernsthafte Filme, nah am Leben. Wobei Warte, bis es dunkel ist, natürlich ein ganz furchtbarer, fast Polanski-artiger Film ist, der ja nur in diesem Apartment spielt.
Mhm. Thriller.
Thriller, da kommt ja auch schon ein bisschen diese Sex-Sache rein, weil da hängt, glaube ich, irgendwie eine Frauenleiche im Schrank und die ist halt nackt und so. Das sieht man ja dann auch bei Frenzy von Alfred Hitchcock. Das war, glaube ich, sein vorletzter Film. Sein letzter Film heißt Familiengrab und der ist auch von 76. Mhm. Jetzt habe ich ja da viele Names gedroppt.
Und was ist jetzt der Film mit Sean Connery?
Ah, du möchtest nicht, dass ich abschweife? Sehr schön. Also, der Film mit Sean Connery und Audrey Hepburn, gedreht von Richard Lester, der ja die Beatles-Filme gedreht hat.
Oh ja.
A Hard Day's Night. Und Help, wobei Help natürlich. Egal. Auf jeden Fall, Audrey Hepburn spielt darin.
Hihi, Hilfe heißt er auf Deutsch.
Ja, super. Hihi, Hilfe. auf jeden Fall, Audrey Hepburn spielt in dem Film Marianne. Und das hat nichts mit dem Sisters of Mercy zu tun, sondern der Film heißt Robin and Marianne. Und es geht um gealterte Helden aus dem Sherwood Forest. Und zwar Robin Hood und
Simon. Ist der eigentlich gut?
Ich habe ihn nie gesehen. Jetzt kommen wir dazu, ob der Film gut ist. Er war ein Flop.
Ja.
Aber die Kritiken sind sich eigentlich ziemlich einig, dass das ein sehr, jetzt kommt ein Wort, der treibt niemanden in die Kinos, das treibt niemanden in die Kinos. Ein liebenswerter Film. Also es soll auch so irgendwie die Botschaft haben, dass Vietnamkrieg und alles, dass das alles Quatsch ist, weil der, ich weiß gar nicht, der König oder was will, dass Robin Hood wieder irgendwo brandschatzt und sonst irgendwas. Er macht es aber nicht, weigert sich und der König stirbt dann und so. Und jedenfalls ist Robin Hood mehr oder weniger in Rente. Und Marianne ist inzwischen als Nonne in einem Kloster. Und die treffen sich dann und Sean Connery sieht irgendwie aus wie im Namen der Rose, obwohl der viel später, fast 10 Jahre später, gedreht wurde. Er ist halt grau, hat einen Bart und Audrey Hepburn rennt halt fast wie in Geschichte einer Nonne am Anfang mit halt einer Nonnentracht rum und sie hatte irgendwie ganz komisch 70er Jahre so Dauerwellenfrisur, fast Mini-Pli. Nee, nicht ganz. Aber es ist ein sehr Ruhiger Film. Die Musik stammt von John Barry, wie später bei Der mit dem Wolf tanzt. Man hört auch die Verwandtschaft der beiden Musiken. Und der Film ist so ein ganz leiser Film eigentlich. Mhm. Und am Schluss ist es fast wie bei Romeo und Julia. Also sie vergiftet dann, glaube ich, sich und ihn und so.
Okay.
Ja, ja. Aber die Kritiken sind eigentlich ziemlich gut. Und Audrey Hepburn hat, glaube ich, sich von ihrem Sohn überreden lassen, in dem Film mitzuspielen, weil ja Sean Connery immerhin James Bond war. Das liest man dann, und vielleicht sogar, weil Richard Lester halt der Beatles-Regisseur war. Nach dem Film hat sie wieder nichts gemacht, bis 1980, da hat sie mit Peter Bogdanovich noch einen Film gedreht, They All Laughed, wo aber die Hauptrolle eigentlich die Stadt New York ist, aber der Film ist eigentlich nichts Besonderes. Und einen ganz furchtbaren Film 1980, da hieß Bloodline mit 100.000 Stars, Omar Sharif und Romy Schneider, weiß ich was alles, furchtbarer Film. Und dann hat sie wieder aufgehört.
Jetzt gibt es noch ein paar absolute
beeindruckt jetzt.
Klassiker. Ja, es geht.
Schon, oder?
Ja. Also ich habe den, ja.
Ja. Dieses Name-Dropping war.
Ach so, ja, das war beeindruckend.
Das war brutal. Ja, das war, ja.
Also jetzt haben wir noch ein paar Kracher. Ja, so,
Richard Harris spielt noch mit.
Besten Filme aller Zeiten, glaube ich, kommen 5 Stück aus dem Jahr 1976. Einer flog übers Kuckucksnest.
Das ist da auf dem 76?
Ja.
Hä, da taucht gar nirgends auf.
Für mich so zur Zivildienstzeit einer meiner Lieblingsfilme, war mit dem Grund, warum ich ein riesen Jack Nicholson-Fan geworden bin, auch eine Weile, und alles geguckt habe mit ihm, was mir irgendwie in die Finger gekommen ist. Basiert auf einem Roman und ist eigentlich auch nochmal so diese Kehrseite der Gegenkultur und dieser amerikanische Albtraum, was eben dann wird aus dieser Gegenkultur, nämlich sie wird zerstört. Das System gewinnt, das System repräsentiert durch eine der ganz, ganz schlimmen Bösewichte der Filmgeschichte, Schwester Ratchet.
Ratchet, Wahnsinn.
Und der Roman, geschrieben von eigentlich einer ganz interessanten Figur, Ken Casey, der so ein ganz wichtiger Hippie-Protagonist eigentlich war, mit seiner Gruppe The Merry Pranksters, sind die da mit so einem Bus rumgefahren und haben dann so Acid-Tests durchgeführt, was eigentlich nur hieß, dass man umsonst LSD konsumieren konnte, als es noch legal war. Das ist ja in der Zeit dann erst kriminalisiert worden oder illegal geworden. Da waren auch die Grateful Dead waren damit beteiligt, noch die frühe Version von so bei diesen Merry Pranksters. Und bei mir ist er 76 aufgetaucht.
Bei mir ist er 5, macht ja aber nichts.
Ja, dann haben wir den auch schon abgehakt.
Vielleicht ist er 76 erst in Deutschland rausgekommen.
Ja, das kann auch sein. Ah, das kann natürlich sein, ja, die besten Filme 76 kann sein, dass er da in Deutschland ist.
Aber trotzdem, ich meine, der also Film.
Der Schluss kann man natürlich, der macht einen fertig und es ist natürlich Wahnsinn dann. Unglaublich deprimierend, aber trotzdem schön.
Ja, das Schlimme ist eigentlich, man schaut solche Filme und fühlt sich eigentlich die ganze Zeit schlecht.
Ja.
Weil Schwester Ratchet und der eine, der dann die Glühbirne frisst und so,
ja.
Man denkt eigentlich die ganze Zeit, warum
Danny gibt's so jemanden? Der junge Danny DeVito spielt mit,
ja.
Auch einer von diesen Irren.
Und
wie heißt er?
Der Professor aus Christopher Lloyd.
Christopher Lloyd.
Und er sagt die ganze Zeit, Hotel. Hotel. Ah, nee, der andere sagt Hotel und er schaut ihn an mit seinem Professor, wie heißt der Professor in... Zurück in die Zukunft. Er schaut ihn
Doc
mit den
Brown.
Doc Brown. Er schaut mit diesen riesigen Augen an. Spiel ein Spiel! Das war bei uns auch immer so Running Gag. Spiel ein Spiel! Hotel! Spiel ein Spiel! Super. Aber schlimm.
Auch schlimm. Marathonmann. Vergisst man auch nie, wenn man die Zahnarztszene gesehen hat. Und,
Das war eh ein bisschen das Jahr von Dustin Hoffman.
Ja, Dustin Hoffman. Unbestechlichen. Haben wir den schon erwähnt?
Erwähnt schon. Ja. Mit Robert Redford.
Ja. Watergate, und? Also die zwei Washington Post. Journalisten, die ja dann diese ganze Sache aufgedeckt haben mit diesem Informanten im Parkhaus, Deep Throat, der, wo man dann ja irgendwann mal in den späten 90ern, frühen 2000ern mal die wahre Identität erst erfahren hat, wer das eigentlich war.
Ja, heutzutage ist alles offen und es ist, also in USA heutzutage muss man nichts mehr aufdecken.
Ja, genau,
alles
ist gerade
in
egal.
Die Open und man kann trotzdem Präsident werden. Das finde ich unfassbar.
Dann auch ein ganz wichtiger Film und auch ein ganz düsterer USA-Film oder einer, der maximale Abgründe dieser Gesellschaft zeigt, Taxi Driver.
Ja.
Ja.
Selbstjustiz.
Selbstjustiz. und halt ein ganz zynisches und düsteres USA-Bild, ja, wie er da mit dem Taxi auch durch New York fährt und seine inneren Monologe, wie man den ganzen Dreck wegwaschen muss und der Regen auf dem,
ja,
und
wie das so. Ja, also das ist, finde ich auch schwierig, weil man irgendwie identifiziert man sich ja auch mit ihm. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe ja einen Kumpel, der Paul, der findet den Film Der Joker ganz, ja, ganz schrecklich. Der hat hier bei uns daheim schon mal eine Brandrede gehalten, wie scheiße er den Film findet. Dabei ist mein Kumpel extrem schräg. Und dann sagt er, das ist die Rechtfertigung.
Ja, das stimmt. Ja, das also letztlich überrascht. Mit vielleicht auch mit Verantwortlichung geht hier schon los für dieses, was man jetzt immer als so fehlende Hemmungen oder Enthemmung bezeichnet, sowohl verbal als eben dann ja auch immer mehr ja, körperlich, ja, wenn man jetzt so Politiker die Plakate aufhängen, irgendwie attackiert und so weiter, dass es vielleicht auch da losgeht, ja, man muss es in die eigene Hand nehmen, man kann sich auf niemanden verlassen, auf den Staat sowieso nicht, man muss es selber lösen. Vielleicht ist Taxi Driver sogar der erste Film und dieses You Talking to Me natürlich dann auch oft von den falschen Leuten natürlich als Kult empfunden.
Ja, ja, das ist oft so. Und dieser Menschenekel, der wird da natürlich kultiviert. Natürlich ist die Szene super. Also auf Deutsch mit dieser Christian Brückner Stimme. Du laberst mich an, du redest mit mir. Kann es sein, dass du mich meinst? Ich meine, das kann man ja ständig, also mein Bruder macht das oft. Natürlich, das kann man ja andauernd, wenn einem nichts mehr einfällt, sagt man halt, du laberst mich an. Ja, aber ein zweischneidiges Schwert. Ja.
Dann haben wir noch einen ganz, ganz großen Film. Ich hoffe, dass der von 76 ist. Ich glaube aber Rocky 1.
Ja.
Also sagen wir mal, der amerikanische Traum diesmal positiv dargestellt. Ja, wenn man es nur will und hart genug trainiert, dann kann man alles erreichen.
Dann geht alles.
Ich habe gesehen auf Netflix die Sly-Dokumentation. Hochinteressant, hochinteressant. Man darf Sylvester Stallone hat man dann so, gerade durch Rambo auch und vielleicht so seine Art auch zu reden und diesen seltsamen, müden Schlafzimmerblick dann und diesen Adrian und so, hat man so, der ist so in ein Fahrwasser geraten, wo man ihn auch nicht mehr richtig ernst genommen hat. Aber dieser Typ ist mal wirklich eine coole Wutz. Das kann ich dann das sagen. Der hat dieses Drehbuch geschrieben und er hat durchgesetzt als völlig unbekannter Schauspieler, der eine Nebenrolle hatte in einem Hollywood-Film, dass er die Rolle spielt. Und das Filmstudio hat gesagt, wir wollen das verfilmen, aber nicht mit dir. Und dann haben sie ihm Geld geboten, dass er nicht mitspielt. Und er hat alles abgelehnt und bis er dann irgendwie einen Vertrag hatte, wo sie gesagt haben, er darf die Hauptrolle spielen. Er hat es also komplett in seiner Bude ohne Geld, ohne was zu essen, ohne Perspektive, hat alles auf diesen Film und dieses Drehbuch gesetzt und hat es irgendwie geschafft, einen ultimativen Erfolg damit zu erzielen, der dann halt viele Fortsetzungen auch noch hatte und gerade auch der zweite Teil dann auch nochmal ein Wahnsinnserfolg. Und was berührend war an dieser Doku ist, dass er eigentlich auch die Geschichte von sich und seinem Vater erzählt. Also diese Filme sind extrem autobiografisch. Und wenn in der Geschichte von schlimmen Vater-Sohn-Beziehungen ist das wirklich eine der allerschlimmsten. Das ist noch schlimmer als bei Bruce Springsteen. Also was für ein Arschloch dieser Vater.
Das gibt's wirklich.
Da kommen Sachen vor in dieser Doku, mal von körperlicher Gewalt abgesehen. Aber was der noch alles gemacht hat, dann auch als er schon erfolgreich war, ist nicht zu fassen. Und er berichtet davon wirklich in dieser Doku auf eine Art, wo man denkt, mein Gott, was der für schwarze Löcher in sich trägt, allein wegen dieser Erziehung oder dieser Kindheit und Jugend und all dem, was der dem angetan hat, das kann man nicht glauben. Und hat eigentlich in den Rocky und auch teilweise in den Rambo-Filmen, vor allem im ersten Rambo-Film, eigentlich immer wieder seine Geschichte auch erzählt in verschiedener Form. Sehr faszinierend.
Ja, das wird man nicht los. Ja. Bei Vater-Sohn-Dingern denke ich immer an Jenseits von Eden, wie James Dean um die Liebe seines Vaters kämpft. Das ist schmutziges Geld. Und so. Finde ich immer ganz schlimm, wenn jemand um die Liebe
jetzt
kämpft.
Jetzt auch gerade in der sehr populären amerikanischen Serie oder die, ja, in den USA ja alle Rekorde brechende Serie Yellowstone. Auch Kevin Costner als so ein super Arschloch-Vater. Aktuelles zum Thema Vater
streuen. ich sag noch, oder ich erwähne noch einen Trash-Film mit wie heißt sie? Farrah Fawcett. Mhm. Der Film heißt Flucht ins 23. Jahrhundert.
Das die kenne ich.
Das klingt schon mal vielversprechend.
Ist er mit Michael York?
Weiß ich nicht genau. Er heißt Logan's Run im Original. Und was ich gesehen habe, war vom Trash-Faktor sehr vielversprechend.
Gepflegten Schnark.
Ui, also an Barbarella kommt es wahrscheinlich nicht ran, aber das sah vielversprechend aus, muss ich sagen. Dann gab es noch von Peter Sellers Clouseau, der beste Mann bei Interpol. Mhm. Und Peter Sellers ist ja auch so eine Figur, bei dem gibt es ja auch einen Spielfilm.
Also seit ich den gesehen habe, tue ich mich auch ein bisschen schwer ja, mit Peter Sellers.
Da geht es wieder
zum Thema Vater-Söhne.
Das Werk und den Künstler trennen.
Ja. Ich habe noch einen Film, es ist glaube ich der zweite oder dritte Film von John Carpenter, Assault, Anschlag bei Nacht. Ein ganz super schlimmer, düsterer Film. Gab mal noch ein Remake mit Ethan Hawke. Und was der versucht hat, ist eigentlich so eine urbane 70er-Jahre-Version von Eldorado. Also eingesperrt im Sheriff's Office, in dem Fall in einem Gefängnis. Und draußen irgendwie sind die marodierenden Banden, die versuchen, sich da Einlass zu verschaffen.
Das ist wie bei Zombiefilmen.
Ja, es ist eigentlich ein Zombiefilm ohne Zombies. Und der ist so, also diese erste Dreiviertelstunde, bevor es dann eigentlich erst dazu kommt, ist so düster und so brutal und so kalt und fies. Und dann noch mit dieser John Carpenter Musik, der ja selber die Musik auch gemacht hat, dieser fiese, kalte Synthi-Sound, also Wahnsinn. Aber hat mich fasziniert, habe ich zwei, dreimal schon angeschaut, auch beim wiederholten Mal immer noch unfassbar faszinierend.
Es fällt auf, dass wir nicht über Komödien sprechen.
Stimmt.
Das ist schon hart.
Ja.
Aber
wo wir über Synthis sprechen,
sind wir noch bei Dimmery?
Jean-Michel Jarre noch direkt reinbringen, weil er passt zum Thema Synthi.
Ja, flächige Jean-Michel Synthi. Jarre, da möchte ich jetzt gleich mal auf eine Doku, die aber nur im Radio kam, hinweisen. Und zwar WDR 4 Legenden. Da geht es um Jean-Michel Jarre und andere Elektronikpioniere. So heißt die Sendung. Die habe ich mir angehört und sie ist wirklich gut. Also da ist so ein Freak, der war auch Jean-Michel Jarre Fan. Mhm. Der erklärt dann auch, mit welchen Synthis er arbeitet. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Dingsbums, irgendwas. Und Jean-Michel Jarre hat live mit 8 Synthis gearbeitet, weil jeder Synthi nur einen Sound konnte. Das finde ich schon mal witzig. Jedenfalls heißt das Album Oxygen. Das darauf hieß dann, glaube ich, Equinox. Und der Experte in der Sendung verwechselt es die ganze Zeit. Das finde ich sehr sympathisch. Und man hört aber, ich meine, das ist immerhin von 76, dass später bei Bands wie Depeche Mode und so manchmal sehr ähnliche Sounds vorkommen. Mhm. Und in der Doku kommt als letztes Lied dann See You von Depeche Mode. Das finde ich gut. Mhm. Darin wird auch erwähnt Tangerine Dream, habe ich schon mal erzählt, Das Mädchen auf der Treppe, das war ein Szymanski-Tatort-Lied, aber von 82 und Jean-Michel Jarre war echt ein Freak, der mit dem Lied Oxygen Teil 4, also es gibt hier nur den Titel Oxygen und das gleich 6-mal und Teil 4 war ein Hit. Ich habe in einer Folge von uns mal gefragt, welches Lied ist denn? Und das ist halt das. Und,
war
das
auch oft in Fernsehsendungen
immer.
Und so weiter, immer so Titellied.
Ja, oder Schüler Express oder was. Ich habe extra gegoogelt, Schüler Express und Jean-Michel Jarre, aber es kam dann nichts, kein Treffer. Aber das war ganz oft in den späten 70ern und so, kam halt dauernd entweder Alan Parsons Project mit irgendeinem Instrumental oder Oxygen Teil 4.
Ja.
Und die Sounds, die der da benutzt, die sind zum Teil schon sehr, sehr.
Es klingt, spinzig. Wenn man dieses Album anhört, klingt es, wenn man versucht, sich ins Jahr 1976 so zurückzufassen, es klingt unglaublich nach Zukunft.
Ja.
Und nach Science Fiction.
Wie man so sich es halt damals vorstellt. Man hätte ja auch gedacht, im Jahr 2000 fliegen Autos.
Ja.
Und bei uns daheim gab es ein Buch, das hieß Zukunft. Und es war extrem gruselig. Also da waren noch Bilder drin, wie sich jemand einfrieren lässt. Und mein Bruder, das weiß ich noch, der hatte extrem Schiss vor diesem Buch. Inzwischen habe ich es natürlich. Und wenn ich es durchblätter, kommt mir das ganze Gefühl von damals. Und wenn man Oxygen hört, ist wirklich so, dass es wirkt, als wäre es der Soundtrack zu diesem Buch. Und zwar auch alles irgendwie düster. Und auf dem Cover ist natürlich auch was düster, nämlich die Erde. Und die ist aber irgendwie beherrscht von einem toten Schädel. Und die Kontinente lösen sich langsam auf und es sieht aus wie Fleisch irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, was das soll, da er keine Texte singt, weiß man auch gar nicht, was er sich gedacht hat. Aber Leute, die so alt sind wie wir, für die ist das ein Monster-Hit,
Oxygen also, 4. Das Ding hat 10 Millionen hat er verkauft davon und ist, glaube ich, so für die elektronische Musik neben Kraftwerk ein ganz, ganz, ganz maßgebliches Ding.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch Tangerine Dream, ich habe vor kurzem gelesen, ein Interview mit H.P. Baxter von Scooter, der erwähnt ein Live-Album. Das heißt, das ist von 77, es heißt Encore.
Das habe ich.
Tangerine Dream in den USA, wie das wichtig das für ihn war.
Echt?
Und das basiert auf dem Album von 76, Stratosphere heißt es. Und ich habe da mal reingehört, das ist Stratosphere und das ist Encore, das Live-Album hier.
Okay, das habe ich glaube ich auch. Ja. Ja, verrückt.
Und das ist, also mit Tangerine Dream muss man sich auch nochmal beschäftigen.
Ich ja, weiß das nicht, Mädchen wann. Auf der Treppe klingt auch wirklich gut. Es hat keinen Gesang, aber da denkt man immer, ja, Kraftwerk und so. Mhm. Aber da gab es halt noch andere.
Ja.
Und die Sounds, die sind jetzt nicht so, dass man denkt, das ist ja peinlich oder irgendwas, sondern das kann man durchaus jetzt je nach Kontext hören.
Jetzt sind wir eigentlich noch beim Dimmery, aber wo wir eigentlich gerade da sind, was du da liegen hast, passt ja gerade dahin. Lass uns doch kurz
das da.
Den da machen noch.
Ja. Wieso passt das?
Ich weiß nicht, passt nicht.
Wegen der Tasten.
Ja.
Ja, also ich habe schon mal erwähnt, ich war ein riesen Manfred Mann's Earth Band Fan, weil meine Brüder halt das immer vom Minstrandenzeltlager mit heimbrachten und dann wurde halt alles gekauft von denen, außer die frühen Alben, weil es dort einen anderen Sänger gab, nämlich Mick Rogers, und der stieg, glaube ich, 76 oder 75 aus und es kam ein neuer Sänger und der heißt Chris Thompson und der ist halt eine Bank. Der sorgt jetzt dafür, dass die Manfred Mann's Earth Band Monster-Hits hat. Man hat sogar die Hitsingle vom Album davor nochmal mit ihm eingespielt. Das war das Lied Father... Nee, halt! Wie heißt das Lied von Nightingales and Bombers?
Father of Night, oder?
Nee, das war auf Solar Fire. Spirits in the Night, genau.
Ja. Das ist nämlich da nicht drauf,
das ist aber nicht drauf.
Auf der CD oder auf Spotify ist drauf.
Ja, das war die Single, die dann mit Chris Thompson nochmal eingespielt wurde. Ja. Und es ist auch auf Budapest, glaube ich, drauf, auf dem Live-Album, wo halt nur Hits drauf sind, die sie, glaube ich, bis heute immer nur spielen live. Also ich glaube, Manfred Mann's Earth Band, die spielen bis heute immer das Gleiche live. Aber Chris Thompson ist nicht mehr dabei. Auf jeden Fall, das erste Album mit Chris Thompson heißt The Roaring Silence. Mhm. Und das war schon irgendwo ein Quantensprung. Das Cover finde ich ziemlich cool, weil die Schrift The Roaring Silence ist wie in so Ton so reingedrückt und wirft Schatten und dann ist da ein Ohr drauf und in dem Ohr ein Mund, also ein surreales Cover. Hm. Und die Platte hat also so viele Verweise auf klassische Musik. Das habe ich dann auch nachgelesen. Da gibt es ein Lied, das heißt Starbird und das geht auf Stravinsky zurück, nämlich auf Feuervogel. Mhm. Und das Witzige daran finde ich, dass meine Mutter immer gesagt hat, wenn jetzt wieder mal ein wahnsinniges Keyboard-Gedudel war oder Gitarre, aber meistens war es Keyboard-Gedudel, hat meine Mutter hochgebrüllt, es klingt ja dissonant wie Stravinsky. Also da hat sie wirklich ein Fachwissen offenbart. Und das Lied Starbird ist völlig absurd, weil es geht mit einem wunderschönen Gesang los und dann wird nur noch gedudelt und dann kommt immer mal wieder die Melodie so angerissen von Keyboard oder Gitarre und ich habe es mir heute Mittag nochmal angehört und es ist einfach der Wahnsinn, dieses Lied. Wunderschöne Melodie und dann wird gedudelt, dass es kracht. Der Hit auf der Platte ist Blinded by the Light und wie so oft macht Manfred Mann sich andere Lieder zu eigen oder Lieder anderer Leute. Und ganz oft ist es halt Bruce Springsteen.
Also da muss man wirklich noch mal kurz drüber reden. Das ist wirklich eine Kunst. Und was der da macht, das ist, hat er wirklich zur Meisterschaft gebracht, wie kaum jemand. Dass er Lieder nimmt, die jetzt nicht so viel hergeben erstmal. So, und da haben wir jetzt ein paar Beispiele in seinem Oeuvre bei Bob Dylan und Bruce Springsteen.
Viele, viele, viele.
Also für uns damals, ich habe ja in so einer Coverband gespielt, 17, 18, 19, für uns war Manfred Mann, wir haben 5, 6 Lieder gecovert von Manfred Mann.
Ich glaube, ich weiß sogar welche. Davis on the Road Again, natürlich. Mighty Quinn.
Yeah. Und Blinded by the Light for You und Spirit in the Night.
Genau.
Und alle diese Lieder basieren ja auf, oder außer Davis on the Road Again, basieren ja auf Springsteen oder Dylan Songs. Und wenn man die Original mal anhört, ich weiß noch, wie entsetzt wir waren, als wir diese Originallieder, was soll denn das?
Das kenne ich.
Und was der da gehört hat in diesen Liedern. Ich höre das heute noch nicht und ich würde immer, selbst als großer Springsteen-Fan, diese Manfred Mann-Versionen bevorzugen.
Wobei das will was
Blinded,
heißen.
Bei Blinded by the Light sogar eher noch die Budapest-Version als die hier.
Mhm.
Also unfassbar und man kann unmöglich zurück zu Springsteen wieder, wenn man das mal gut fand.
Das irgendwie. Ist ja fast wie bei Johnny Cash mit Hurt.
Ja. Also Wahnsinn. Und Spirit in the Night auch, würde ich noch sagen, ist noch das beste Springsteen-Lied im Original von den dreien. For You ist sicher das Allerschlimmste. Man kann das, es geht nicht, ich kann es nicht anhören. Ich würde immer die Manfred Mann-Version hören. Das ist wirklich ganz toll, wie der das macht. Ich weiß nicht.
Was, ja, das ist
schon ein großes Talent, sowas zu hören in einem Lied. Das könnte man daraus machen.
Wahnsinn. Ja, es fällt halt auf, bei den eigenen Liedern gibt es ganz oft dann so einen Qualitätsabfall. Mhm. Wobei hier, also die Platte ist wirklich total verrückt. Es gibt ein Instrumental, das heißt Waiter, there's a yawn in my ear. Und mein Bruder kam manchmal, ich muss immer wieder auf meinen Bruder, der kam manchmal zu mir und macht dann die ersten Töne von dem Lied. Ich mach's mal kurz vor. Völlig absurdes Lied. Ein Instrumental, das wird live aufgenommen und man denkt, die sind nicht ganz sauber. Also die Platte ist extrem vielschichtig und manchmal denkt man, was soll das eigentlich? Und dann gibt es dann am Schluss dieses wunderschöne Lied Questions, das auf ein Lied von Schubert zurückgeht. Also das ist schon große Kunst eigentlich. Also es grenzt an Progressive Rock und dann aber Pop und irgendwie ist aber doch faszinierend.
Ja.
Und auch viele Chöre dann manchmal bei dem Lied Singing the Dolphin Through und This Side of Paradise, das hört dann plötzlich auf irgendwann und dann kommt auch so ein Chor oder bei The Road to Babylon ist das, glaube ich. Also sehr, sehr interessantes Album. Ich fand es früher anstrengender, als ich es heute finde. Jetzt noch ein Fun Fact, wie man heutzutage sagt. Chris Slade, der Schlagzeuger, taucht irgendwann bei AC/DC auf.
Thunderstruck ist er, der Trommler.
Ja.
Hm.
Ja, für hab alle. Gesehen,
die live in Mannheim.
Echt?
Ja.
Chris Slade.
Jetzt was ganz anderes. Ungefähr das Gegenteil eigentlich.
Ja,
wir haben wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob das so verbrieft ist, aber das erste Punk-Album der Welt. Klaus hat es in der Hand.
Ich sag mal, das Punk-Album mit Musik, die man mit Punk verbindet, weil das, was da in New York sonst so gespielt hat, läuft zwar unter Punk, aber es klingt halt für die breite Masse nicht nach Punk.
Ja. Aber es ist.
Aber das also,
ist
schon.
Ah, das ist sogar ein anderes. Die haben ja 1976 gemacht.
Ja, stimmt. Oh nein. Ja, ich hab die falsche.
Also, Demery hat Debüt hier und du hast Rocket to Russia. Beide sind
auf dem. Aber die haben aber, glaube ich, schon geredet, Rocket to Russia.
Ja, dann ist die von 77.
Ja, ist möglich.
Also, 76 hat auf jeden Fall zum ersten Mal das Wort Punk auch explizit erwähnt. Hier nämlich auf dem dritten Lied: Judy is a Punk.
Dann gibt es ja noch China as a Punk Rocker, also das kommt schon öfter vor.
Und was wir hier haben natürlich auf dem Debüt ist so dieser Schriftzug und dann diese Typen mit den Lederjacken, den Jeans und den Turnschuhen und dann diese fiese Wand und schwarz-weiß Ästhetik. Die ganze Ästhetik ist da, die bleibt jetzt auch mehr oder weniger. Bei den Ramones zumindest, wird dann wieder von den Strokes und so aufgegriffen irgendwann. Und auf dem Album der Opener ist sicher eines der wichtigsten Lieder, nicht nur für Homer Simpson, sondern für die Ramones insgesamt Blitzkrieg.
Wieso für Homer Simpson?
Bob. Hast du nicht so eine Version von Blitzkrieg Bob von Homer Simpson mal irgendwo?
Wieso was assoziiere ich da? Ich muss mal nachschauen. Ich weiß, dass We Are the Champions von Homer Simpsons gesungen wird, also ein riesen Fisch.
Ich glaube, du hast sogar hier mal gesungen, so eine Homer Simpson Version.
Ja, er singt We Are the Champions. I am the champion of the world. Da! Weil er halt ein Riesenfisch, aber es kann schon sein, dass es das gibt. Was ich abartig finde, sind die Texte zum Beispiel in Beat on the Bread. Da singt er dauernd Beat on the Bread with a baseball bat. Oh yeah. Da denkt man, was? Das kann er unmöglich gesungen haben.
Ja, ansonsten ist es eigentlich sehr gefällige Musik. Wir haben es ja schon mal gesagt, 50s, frühe 60s, Pop, Doo-Wop, schnell gespielt, ohne Soli, ohne Chörgesang, einfach runter. Und es klingt extrem nach frühen 60er Jahren, so was sie machen, aber halt schneller und verzerrter.
Ja. Und dann halt die Texte, Now I Wanna Sniff Some Glue.
Ja, da wird es dann so ein bisschen abgründig halt. Aber die Musik selber ist eigentlich sehr gefällig.
Halt nur Akkorde. Ja. Ein Akkordgeprügel, aber das ist eigentlich, wenn man jetzt ein Ramones-Album will, dann finde ich, macht man mit dem überhaupt nichts falsch. Nee. Was ich einen schönen Titel finde, ist Today Your Love, Tomorrow the World. Das ist doch ein super Satz.
Ja, das stimmt. Jetzt haben wir noch ganz kurz was, da kann ich gar nicht so viel sagen, ich finde es aber sehr interessant. Den haben wir vorhin schon mal erwähnt oder in der ersten Folge, Fela Kuti and the Africa 70, Zombie. Ein sehr, sehr wichtiges Album und eigentlich auch so ein Album, wo man der afrikanische Einfluss auf westliche Musik, glaube ich, ganz, ganz groß war. Also Fela Kuti ist so ein Name, der immer wieder auftaucht, auch als große Inspiration für viele Musiker, das sind dann auch, Lagos ist dann plötzlich irgendwie eine coole Stadt, da nehmen dann die Stones auf und so weiter und fahren dahin und lassen sich inspirieren. Bowie auch, James Brown, Stevie Wonder, alle gehen dahin, um diesen Sound irgendwie nachzuempfinden. Das Interessanteste, ich finde jetzt das so anzuhören, jetzt für mich nicht so gewinnbringend, aber das Interessanteste ist, dass da natürlich auch eine klare politische Botschaft mit verbunden ist. Und ich lese gerade mal hier noch diesen Abschnitt aus dem Dimmery. Da singt Fela die antimilitaristische Hymne gegen typische Befehlsempfänger. Zombie no go, stop unless you tell him to stop. Zombie no go, think unless you tell him to think. Die Antwort der nigerianischen Militärjunta war ein gnadenloser Überfall. Felas Mutter wurde verletzt und starb an den Folgen der Verletzung. Sein Projekt Kala Kuta Republic und sein Club The Shrine wurden dem Erdboden gleichgemacht. Als Reaktion auf diesen Song.
Tja. Das ist hart.
Dann haben wir noch ein Album, über das wir, glaube ich, nicht viel sagen können, außer dass es extrem einen aktuellen Bezug hat. Peter Tosh aus diesem Bob Marley-Dunstkreis ja auch, and The Wailers. Und hier sein bekanntestes Album mit dem Titel Legalize It, auf dem er auch auf dem Cover in einem Marihuana-Feld sitzt, rauchend.
Das wird und, ja schon lange gefordert.
Da hat er ja doch sehr visionär dann doch... was gefordert, was
genau mit mittlerweile diesen Worten ja, wird es gefordert.
Genau. Jetzt haben wir noch zwei ganz große Alben beim Dimmery und dann sind wir durch mit ihm. Stevie Wonder ist jetzt an einem Punkt angelangt, 1976, wo er einen 13 Millionen Dollar Vertrag mit Motown unterschreibt, der ihm absolute künstlerische Freiheit garantiert. Und er hat zu diesem Zeitpunkt hunderte Songs angehäuft, die er noch nicht veröffentlicht hat. Und er nimmt die besten 30 oder so und macht ein Doppelalbum. Und es ist mal eines der Doppelalbum der Rockgeschichte, wo man sagen würde, jo, also kann man machen.
Kann man mal machen.
Keine Füller drauf. Also vielleicht ein oder zwei. Aber was für eine Wundertüte, was für ein unfassbares Album, mit eigentlich keinem schlechten Lied drauf und einer ganzen Reihe von Songs für die Ewigkeit. Eines, das man so als Radiohörer, SWR1-Hörer vielleicht kennt, ist Sir Duke, ja, so sein Big Band-Referenz an Duke Ellington. Ein anderer Song, der dann in den 90ern natürlich extrem berühmt wurde durch Coolio is Pastime Paradise. Und rückwirkend muss man sagen, wenn man diese Streicher hört, und dann, ich denke, lass uns da irgendwie eine Coverversion davon machen. Irgendwie ist man eigentlich ein Narr, weil schon die ersten 10 Sekunden von diesem Song so derartig zwingend sind. Und dann haben wir so viel verschiedene Stilrichtungen, wo man so viel hört, wieder was in den 80ern passiert ist. Man hört Prince raus. Ich bin ziemlich sicher, dass I Wish, das Lied, eine Blaupause für Bad ist von Michael Jackson. Also die Ähnlichkeiten sind frappierend. Der Song Black Man ist die Grundlage für das Gesamtövre von Jamiroquai. Also basiert eigentlich
nur ohne Hut.
Basiert alles auf diesem Lied. Wir haben so Fusion Jazz Rock Zeug auf Contusion. Ich habe mal eine Weile so Leute wie Lee Ritenour und so gehört. Irgendwie, das klingt genau wie diese Musik.
Kenne ich nicht.
Dann haben wir so smoothen Jazz-Pop, wo man bei einigen Songs an Style Council oder Matt Bianco denken muss. Und ja, und so weiter. Es hört nicht auf. Isn't She Lovely,
das
ganz tolle Balladen natürlich und große Hits. Und nicht, dass er genug gehabt hätte mit diesen zwei Seiten oder mit diesen zwei Alben, nein, in diesem Album drin ist sogar noch eine Single mit nochmal 4 Songs, weil die haben halt keinen Platz mehr gehabt, musste auch noch eine Single rausmachen. Also ich weiß nicht, es sind glaube ich 25 Songs und keiner davon ist schlecht.
Das gibt's ja von Die Ärzte, das heißt dann Die Flügel des Schmetterlings oder so. Das ist aber, glaube ich, eher ein Scherz.
Ja, in dem Fall war das, glaube ich, sein voller Ernst. Er hatte halt noch die 4 ja, Songs. Ja. Und also das Album übrigens, haben wir gar nicht gesagt, heißt Songs in the Key of Life und ist so sein Opus Magnum.
Ja, das liest man immer wieder. Ja.
Und dann nochmal ein Opus Magnum, Peter Frampton, Frampton Comes Alive, 16 Millionen Exemplare, liegt... Es ist das erfolgreichste Live-Album aller Zeiten.
Ja, weil sonst kennt man kein Album von Peter Frampton.
Peter Frampton. Es gibt so ein Phänomen in den 70ern, dass Bands, die eigentlich gar nicht so super bekannt waren oder Künstler, plötzlich ein Live-Album machen und dadurch zu Superstars werden. Wer einem da einfällt, ist Kiss natürlich mit Alive, Cheap Trick mit Budokan und Frampton mit Frampton Comes Alive.
Und später Barclay James Harvest und Saga.
Ja.
Anfang der 80er.
Stimmt, ja.
Ich kenne eigentlich nur Show Me The Way in der Live-Version.
Also Show Me The Way ist natürlich, Dimmery nennt es beharrlich, man könnte auch sagen, nicht tot zu kriegen.
Oder penetrant.
Penetrant. Und ich muss wirklich, du kennst noch ein anderes Lied, aber in einer Reggae-Version aus den 80ern, Baby I Love Your Way. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir dieses Original von Peter Frampton auf dieser Frampton Comes Alive unglaublich gut gefällt. Das ist wirklich ein ganz, ganz... fantastisch.
Wer hat schönes Baby Lied. I Love Your Way verbrochen?
Ja, wer hat's gemacht? War es. Oh, ich weiß es nicht.
Baby ja. I Love Your Way. Also UB40 war es, glaube ich, nicht.
Nee, die waren es nicht.
Das schlimmste Lied, also eins der schlimmsten Lieder im Reggae-Bereich ist für mich Red Red Wine.
Ja. Also, das ist auch gar kein Reggae im Original. Ja. Es ist ein schönes Akustik-Pop-Lied. Also ansonsten ist diese Frampton Comes Alive mir ein großes Rätsel. Ich kann das nicht mehr ganz nachvollziehen. Frampton ist ein guter Typ, der kann gut Gitarre spielen, sieht gut aus, was wahrscheinlich auch entscheidend war.
Das heißt, du bist Erfolg. Nicht Frampton-feindlich.
Hey.
Wow, wieder einen rausgehauen.
Nicht schlecht. Frampton kommt ja aus welcher Band ursprünglich?
Life.
Humble Pie.
Ach so.
Ja. Gut.
Heute ist Name-Dropping.
Ja, ist ganz schlimm. Ekelhaft.
Nee,
ist super. Also, deutsche Alben von 1976.
Da bist du drei. Dran. Und alle sind von Udo Lindenberg.
Zwei davon.
Aber er hat drei
gemacht. Hat er drei gemacht?
Ich habe
livehaftig noch?
Nein.
Was hat er noch?
Das Waldemar Wunderbar Syndikat.
Habe ich noch nie gehört.
Siehst du mal. Das war ein englischsprachiges Album. Mhm. Und es heißt I Make You Feel Good.
Höre ich das erste Mal. Udo Lindenberg.
Udo Lindenberg.
Wahnsinn.
Und da ist ein Lied drauf, das dann das auch noch auf Galaxo Gang oder Sister King Kong auftaucht. Kümmer dich mal drum. Ich glaube, das ist wirklich ein, wenn man das mal
also findet. Also es taucht auf bei Spotify nicht
auf. Wenn man das Udo auf einem Lindenberg. Dachboden findet, ja, wie irgendein Picasso
oder so. Also er macht zwei deutsche Alben und das erste davon ist sein erstes richtig, richtig schlechtes Album. Sister King Kong
finde ich. Das kam, glaube ich, später raus als Galaxo
Gang. Echt? Ja?
Ich glaube.
Also ja,
ist auch kein Hit drauf, außer vielleicht Jenny.
Es ist wirklich ein schlechtes Album, es gefällt mir überhaupt nicht. Das einzige Lied ist noch, die Bühne ist angerichtet, das erste, dauert aber nur 1,5 Minuten, wo er vom der Lampenfieber-Vampir, der ihn wieder durchbohrt und wie er halt durch den Vorhang guckt und so. Aber ansonsten ist es ein ganz schlimmes Album.
Warum kenne ich das Lied Jenny?
War das auf ja, das hat er auch immer Party. Mal live gespielt und so. Ja, an dem hält er irgendwie aus irgendwelchen Gründen fest.
Da auch Candy Jane,
glaube ich, noch
spielt er auch. Drauf?
Ich meine,
es nee, ist ich auch drauf. Nicht. Ich habe nämlich nichts gekannt.
Nee,
ich habe es ja wirklich. Hier. Ah, ich habe es hier.
Also das gefällt mir überhaupt nicht. Hat mir nie gefallen. Selbst meine Schwester Heidi, der größte Lindenberg-Fan vielleicht der Welt, lehnt dieses Album eher ab.
Emanuel Flippmann und die Randale.
Ja, ganz schrecklich.
Rätselhaftes nervt. Bielefeld.
Ja, das nervt.
Nee, Candy Jane ist ja. nicht drauf. Aber Jenny. Und warum kenne ich Jenny?
Das also, dann macht er noch mich. Galaxo Gang. Und da kennt man doch einiges mehr.
Bodo Ballermann, ich bin großer
Fan. Da ist Bodo Ballermann vielleicht eines, nee, stimmt nicht, aber sein Fußballlied. Er hat ja noch mal eins später dann auf dem 82er Keule bei uns in Spanani.
Oh ja.
Aber ja, Bodo Ballermann, ja, den Aufstieg und Fall eines Fußballstars.
Ja, ja, als dann die Damen ihm seinen Samen nahmen. Das habe ich als Kind nie verstanden.
Dann haben wir Nina, die Du bist erst 14, haben wir öfter schon erwähnt in anderen Kontexten. Und dann natürlich eine Coverversion, da ist er ja auch gut drin, das hat er ja dann bei Rockrevue und so noch gemacht, englische Songs zu nehmen und darauf deutsche, oder die auf Deutsch irgendwie dann zu intonieren. Gibt's und da ist natürlich viele. Hier das große, wenn ich 64 bin. auch mit einem schönen Text einfach, hat er schön gemacht. Nur noch einmal im Monat bumsen mag. das schönste Lied auf Galaxo Gang. Und eines der schönsten Lieder von Udo Lindenberg überhaupt ist natürlich der wunderbare Radiosong, ein Meta-Lied eigentlich darüber, wie er diesen Song schreibt und wie er zur Plattenfirma geht und die sagen, ist eigentlich kein Hit und bitte bringt's raus und ich schrieb dieses Lied eben nur für dich irgendwie. So ein schönes Liebeslied und ich hoffe, du hörst dieses Lied irgendwann mal im Radio oder irgendwo. Ganz, 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 ganz schön. Wunderschön. Ja.
Was ich immer noch auch mit der Stimme meines Bruders höre, ich bin Rocker!
Ja, ganz schlimm. Da sind auch schlimme Sachen drauf. Ja, also diese stumpfen Rocklieder, die macht er halt auch immer. Und die sind wirklich also stumpf im wahrsten Sinn. Er will so ein bisschen Kiss und AC/DC nachmachen, das ist so schlecht, echt. Und Rocker ist wirklich so ein Tiefpunkt, auch was das angeht.
Schade, dass Gerhard Gösebrecht nicht drauf ist, weil das passt ja zum Titel. Ja,
stimmt, ja. Ne? Kommt es später? Nee, wo ist drauf?
Ich weiß oder auf, gar nicht.
Oder auf Wotan-Wahn?
Ja, ich glaube auf Wotan-Wahn. Ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Und dann gibt es ja die Kehrseite der Medaille. Der andere Deutschsprachige, den ich ja immer schon wieder mal erwähnt habe, als jemand, der immer zu kurz kommt und den man nie erwähnt, wenn es um innovative deutsche Texte in der Popmusik geht. Und das ist der Wiener Wolfgang Ambrosch. Und der macht sein Album 19 Class Numbers, Class A Numbers. Und da gibt es einen Non-Album-Track, der auch 76 rauskommt, sein größter Hit, Skifahren. Und hier zeigt Wolfgang Ambrosch, dass er eben nicht immer nur über Selbstmord und Depressionen singt, sondern auch mal Spaß
hat. Schon wird er missverstanden, ne? Du bist der lustige Sänger aus Österreich.
Ja, genau. Aber ein Lied, das die meisten Leute natürlich mit Ambrosch verbinden. Aber was auf diesem Album eigentlich wirklich drauf ist, 19 Class A Numbers, sind halt unglaublich deprimierende Lieder wieder. Zum Beispiel Heuber Zwölfe, nee, welches? A Gfeuder Dog ist auch so ein ganz schlimmes Lied, über, also wo man morgens aufsteht, die Sonne scheint, es ist ihm alles egal, es ist alles, es ekelt ihn alles an. Es ist im Grunde ein Lied über eine Depression, meiner Meinung nach.
Da gibt's viele.
Und da hat er auch einige gemacht.
Zwickt's mir ist nicht drauf.
Zwickt's mir ist da nicht drauf, aber ein wunderschönes Lied möchte ich noch erwähnen, ein philosophisches Lied eigentlich, Die besten Lieder heißt's und er singt davon, wie er seine besten Lieder halt nicht aufgeschrieben hat eigentlich und wie er die besten Lieder auch wieder vergessen hat einfach, aber das waren eigentlich seine besten Lieder, aber die sind halt irgendwie weg, er kriegt sie auch nicht mehr und das hat mich so ein bisschen an so diese Hemingway-Thematik, der ja eigentlich auch Der alte Mann und das Meer geschrieben hat als Allegorie aufs Schreiben. So, der Merlin ist die Idee und das, was er nachher an Land zieht, das Gerippe, ist das, was halt dann rauskommt am Schluss, wenn die Geschichte fertig ist.
Ja, ich habe da mal mit Petty Moon drüber geredet und ich kann ja, also beim Liederschreiben, ich kann ja keine Noten schreiben, wie fast jeder, der halt aus dem Rock kommt. Und sie hat gesagt, wenn man sich an die Lieder nicht erinnert, dann waren sie auch nix.
Ja, das sagen viele.
Das finde ich aber kompletter Schwachsinn.
Ja, weiß ich auch nicht.
Weil ich denke dann manchmal, ich kann mich ja nicht mehr erinnern an jedes von den, was weiß ich, 200 Liedern, die ich gemacht habe. Aber wenn ich die dann höre, denke ich so, gut, dass ich damals drauf kam, weil das passiert ja oft aus Zufall. Nein. Und dann
ja, muss man schon festhalten irgendwie.
Ich finde die Theorie, dass nur das Gute, das
also da wäre auch diese Geschichte von Satisfaction, dass er ja geträumt hat und dann irgendwie das Riff aufgenommen hat auf seinen Kassettenrekorder, den er immer neben Bett liegen hatte, das wäre halt einfach weg gewesen.
Ja, das stimmt. Ich habe heftigst widersprochen. Ja. Was deutsche Texte und so betrifft, ich darf ja Marc nicht enttäuschen, ich als Schlagerbeauftragter. Es gibt ein Lied von Bata Illitsch mit dem wunderschönen Titel Ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein. Das ist unfassbar, dieser Titel.
Und dazu passend haben wir jetzt das berüchtigste Scorpions-Album, auch noch von 1976, das Gott sei Dank nicht mehr im Original-Cover erhältlich ist.
Zudem sage ich da noch was zu dem Cover.
Ja, das hast du aber auch schon
zweimal. Ah ja, das sage ich nicht. Dass ich gesperrt wurde auf Facebook. Ja.
Okay. Das Album heißt Virgin Killer, hat ein unsägliches Cover im Original. Man weiß auch nicht ganz genau, was sie eigentlich
vor allem, wenn man das Rückcover
dazu ankommt. Damit zum Ausdruck bringen wollten. Also es geht natürlich schon um diese, ja, diesen Kult, den man ja bei AC/DC und so auch immer hat, auch Groupies und auch minderjährige Groupies irgendwie so zu glorifizieren. Da gibt es auch ein Lied drauf, Backstage Queen. Also wir haben ja in der Rockgeschichte etliche Songs, die halt dieses Groupie-Tum halt auch besingen und die Groupies und dieses, was sich so Backstage da alles abspielt. Ansonsten zeigt dieses Album auch, wir gehen ja rückwärts in der Zeit, dass die Scorpions eigentlich immer schlechter werden, je weiter man zurückgeht auf dem Zeitstrahl. Ich mache das fest an dem rückwärts immer größeren Einfluss von Uli John Roth, beziehungsweise vorwärts gedacht dem immer schwindenden Einfluss von Uli John Roth, der dann, der einfach, vor allem wenn er singt, ich weiß, er singt zwei Lieder, Polar Nights, es ist schrecklich, es ist ein toller Gitarrist, aber als er nicht mehr dabei war, wurden die Scorpions einfach für mich relevanter. Schön auf dem Album ist Pictured Life und In Your Park, das sind so, glaube ich, die zwei Songs. Yellow Raven, noch eine schöne Ballade. Zärtlich fast.
Echt? Ne? Aber das Cover macht alles kaputt.
Ja, sie haben jetzt aber neue mit einem anderen Cover.
Es geht nicht. Ich möchte noch angelehnt an Okkultismus, den wir ja in der ersten Folge thematisiert haben, ein Lied von Mary Rose erwähnen. Das heißt, nimm dir nie ein Teufelsweib. Und es gibt von Fips Asmussen das Lied Ein Korn im Feldbett. Toll, gell?
Also ich war jetzt eigentlich beim Hardrock, aber du kannst gern natürlich beim Klamauk-Schlager
festhalten. Ich bin fertig,
Klamauk-Schlager
mit Klamauk, aber ich finde, ein Korn im Feldbett kann man schon mal erwähnen.
Überhaupt Fips Asmussen haben wir zu wenig erwähnt
bisher. Ja, finde ich auch.
Also, jetzt haben wir hier natürlich den absoluten Brecher von 1976, das Album von Rainbow.
Mein Bruder hätte es als T-Shirt.
In der Rockpresse eigentlich immer genannt als eines der wichtigsten Rockalben der 70er und das Album von Rainbow überhaupt. Und wenn man sich das heute anhört, dann hört man da eine ganze Menge raus, was natürlich, wo der Einfluss auch auf die 80er ganz klar ist. Das eine ist die Stimme von Ronnie James Dio natürlich und dann ist es halt eine Art von Musik. Harter Rock mit klassischen Einflüssen, sehr deutlichem Keyboard, das aber ja weniger keyboardlastig ist als die Purple, auch weniger deutliche Klassik-Einflüsse hat als die Purple und schon gut rockt und wirklich auch auf einfachen Riffs aufgebaut ist und dann mit dieser Stimme, das deutet schon ganz viel an, was dann danach kam. Europe, diese ganzen Bands, irgendwie die basieren alle, glaube ich, auf. Und Dio Solo natürlich und basiert auf ganz vieles auf diesem Album.
Das ist aber Fantasy-Themen
und so weiter.
Recht kurz das Album.
7 Lieder oder 6 Lieder nur?
Es sind nur 6 Lieder, auf Seite 2 sind es nur 2.
Aber dafür alle recht lang oder fast alle.
Ja, also ich war immer Fan von The Eyes of the World, das ist da nicht drauf, aber dafür Stargazer und es beginnt mit einem Schlagzeug-Solo von Cozy Powell.
Ja. Also alles gut, vielleicht das einzige Schwachpunkt, Do You Close Your Eyes, aber ansonsten ist da natürlich mit Tarot Woman und
Run Light with the Wolf,
Starstruck, toll, super Album, super tolles Rockalbum, Hardrockalbum und ganz einflussreich für ganz vieles, was da passiert ist dann im Folgenden.
Ja, bei mir ist bei Rainbow ähnlich wie bei den Beatles am Anfang, ich bin eingestiegen mit einer Best-of. Deshalb bei jeder Platte sehe ich, kenne ich, weil es halt auf der Doppel-LP Best of Rainbow war. Und ich finde, bei den vielen Sängern, die Rainbow hatte, am Schluss natürlich der Grabgräber, der Sargnagel, Joe Lindner, der arme Kerl.
Hat er nicht verdient.
Die haben gesagt, dass er eine Glatze hat. Gell?
Ja,
Tony Marshall übrigens auch. Egal, auf jeden Fall, Finde ich Dio einfach den besten Sänger. Ach, da gab es, glaube ich, noch Graham Bonnet und so.
Aber ist eine Granate, Dio.
Kill the King, yeah!
Also der konnte auch nichts falsch machen. Die zwei Black Sabbath-Album und auch das erste Solo-Album von Dio, das ist natürlich ganz, 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 ganz fantastisch. Später wurde er ein bisschen irrelevant musikalisch oder ist dann so hinterhergehinkt, weil ihn einfach auch viele Bands dann rechts und links überholt haben. Aber was der da macht, gesanglich und auch thematisch so, dieser ganze Fantasy-Kram, das ist schon wichtig für den Hardrock der 80er,
auf jeden Fall.
Bis heute.
Ich finde auch, dass er auf dem Black Sabbath Album eigentlich das Ganze zu einem Rainbow Album macht.
Ja, also beim ersten Heaven and Hell auf jeden Fall.
Ja, habe ich vor kurzem angehört. Und ist Rainbow eigentlich.
Ja. Ohne Keyboard halt.
Ja, ist eh besser. Meistens. Außer natürlich bei The Eyes of the World. Aber das ist
schön. Ich finde, auf dem Album sind aber tolle Keyboard-Passagen drauf. Tolle Keyboard-Soli. Fast ja, Manfred Mann-esque. Bei welchem Lied waren das jetzt?
Ich muss das natürlich auch. Ja.
Dann machen AC/DC ein Album. Es nennt sich Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Und der Titelsong ist ganz fantastisch. Ein tolles Beispiel für Bon Scotts lyrische Virtuosität ist der Song Big Balls und diese ganzen Wortspiele, die er da drin hat, mit Balls I like for charity are the balls that I like best und so weiter und wie er einfach um dieses Wort Balls sich so einen Spaß macht, das ist echt einfach sehr, sehr fantastisch. Problem Child, noch ein ganz bekanntes und das schönste Lied von AC/DC und man muss hier wirklich das Wort schön verwenden. Es ist die einzige Ballade im Oeuvre von AC/DC und ein ganz toller Text, auch ein autobiografischer Text, Ride On. Und da gibt es eine sehr berührende Stelle, wo Bon Scott eben singt, one of these days I'm gonna stop these evil ways oder so. Und dann lacht er so zynisch, als würde er selber nicht glauben. Ja. Und wie wir ja alle wissen, hatte er recht behalten, es nicht zu glauben. Tolles Album, ohne Schwachpunkt.
Ich benutze übrigens das Wort Ballade nie.
Ich weiß.
Ich schon. Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass es außerhalb vom Hardrock auch kaum verwendet wird.
Ja, aber im Hardrock halt dafür ist das, halt das Wort.
Das Wort, also es kam mir zum ersten Mal unter bei Still Loving You.
Ja, ja. Ja, Hardrock-Balladen. Aber das waren halt immer, ist die Bezeichnung für diese ruhigen Lieder, die halt immer dann obligatorisch wurden auf den 80er Jahren Hardrock-Alben, wenn man einen Hit wollte.
Ja. Dass auch die Frauen Zugang kriegen zum Backstage-Bereich.
Ja. Oder zumindest an die Konzerte.
Ja, dann kommt es ja von alleine.
Ja. Dann haben wir noch eins, das haben wir beide hier auf dem Schoß liegen.
Richtig.
Queen, A Day at the Races. Und es ist ein Album ohne Schwachpunkt. Es rockt gut los mit Tie Your Mother Down. Es gibt wieder so komischen Wortwillen, sagt man, glaube ich, mit The Millionaire Waltz, wo er immer so ein bisschen nach 30er Jahre klingt.
Da ist ja Paul McCartney ein großer Könner.
Somebody to Love ist natürlich ein Klassiker für die Ewigkeit, auch live natürlich nicht wegzudenken aus Konzerten und sonst auch so ein paar Songs, wo man sich das Album auch nochmal anhören muss, die man wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm hat.
Wenig Hits.
Zum Beispiel Long Away oder You and I oder White Man, auch ein bisschen schräg von Brian May, aber ein gutes Album ohne Schwachpunkt für mich.
Ich war ja auch bei der Band erst mit der Best-of sozialisiert und dann finde ich da zwei Lieder, nämlich Somebody's Love und Good Old Fashioned Lover Boy. Mhm. Das geht auch gut ab.
Ja.
Aber ja, ich glaube, die haben ja, das A Day at the Races geht ja auf die Marx Brothers zurück, genauso wie Night at the Opera. Und ich glaube, die sind ziemlich aufeinander.
Ja, ja, die sind so, ich weiß gar nicht, Zwillinge. Das Wort habe ich gesucht.
Jetzt habe ich hier was ganz Seltsames.
Ja.
Mit dem hat mich mein Bruder früher gefoltert, weil ich es ganz schrecklich fand. Nämlich Pavlov's Dog. Und das ist eine ganz seltsame Ausgabe. Da sind nämlich zwei Platten drauf. Vielleicht haben die 76 gleich zwei rausgehauen. Das ist eine Special Edition, die eine Platte. Und das ist die, die man am meisten kennt. Die heißt Pampered Manual. Das ist so ein Kupferstich von einem Hund vorne drauf und so Stiefel im Hintergrund, sieht fast aus wie was aus dem Barock. Und die andere heißt At the Sound of the Bell, also nicht of the Balls, sondern of the Bell. Und das Besondere an Pavlos Dog ist die Stimme des Sängers, bei der man denkt, er hat Helium getrunken. Und das Lied, das eigentlich fast jeder kennt, heißt Julia.
Ja.
Julia.
Also ist sehr ähnlich zu dieser frühen Stimme von Geddy Lee. Also beide klingen eigentlich wie so, wo man denkt, meinen die das ernst oder was soll das eigentlich? Ja, also ganz seltsam, wobei er noch extremer ist natürlich, der von Pavlov Dog.
Ja, der heißt David Suhrkamp. Der hat wahrscheinlich den Suhrkamp Verlag erfunden, wahrscheinlich.
Ja, ja.
Und die Platte erfreut sich großer Beliebtheit, glaube ich, unter so Hippies.
Ja, ich weiß auch, in dieser Hippie-Zeit, wo ich Doors und so gehört habe, da ist man dann oft auch in WGs und so und da wurde oft das gehört.
Ja, das ist eigentlich...
Genau. 19, 20, 21.
Das ist so ein heimliches Hippie-Juwel.
Ja, ja.
Und irgendwann habe ich auch bei uns in der Oberstufe... Ich glaube, sogar bei meiner Ex-Freundin, die ich ja mit Post-Punk infiziert hatte, lief, glaube ich, ein Jahr nach unserer Trennung Pavlos Dog auf dem Geburtstag. Und ich bin fast verrückt, weil ich kannte das natürlich, weil ich ja durch meinen Bruder alles kannte und habe gedacht, was ist denn jetzt los? Mein Einfluss war praktisch komplett für die Tonne. Jetzt läuft da Julia. Es ist schon anstrengend. Aber es lohnt sich, da mal reinzuhören.
Ja.
Aber wenn es auch nur einmal ist vielleicht.
Ja, das muss man schon mal gehört haben.
Ja, ja, wirklich, ja, ja.
Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, meinen die das? Was ist denn da los? Meinen die das ernst?
Aber das muss wahnsinnig oft verkauft worden sein. Ja. Und ich glaube, die zweite Platte, wenn das tatsächlich das Cover ist, At the Sound of the Bell, falls das nicht irgendwie... Nee doch, da sind keine Lieder drauf, die sich doppeln. Dann war die überhaupt kein Erfolg, weil das Cover habe ich überhaupt noch nie irgendwo gesehen. Ich werde mich drum kümmern und das herausfinden.
Ich fürchte, ich habe echt noch einiges. Vielleicht brauchen wir echt einen dritten Teil.
Was ja, aber oder wir machen jetzt halt die gewohnte Länge, Überlänge. Ja,
wobei es mir dann, glaube ich, zu spät wird.
Ach so.
Also ich mache jetzt mal noch vielleicht die zwei, da kannst du sicher auch
was dazu sagen. Doch einfach ein bisschen schneller.
Nein, ich glaube, ich habe keine Lust, also durchzuhetzen. Ich habe echt noch einiges.
Ja.
Also, Paul McCartney, zweimal, 1976. Ja. Studioalbum heißt Speed of Sound. Habe ich nicht, aber ich mag die Songs Let Them In sehr.
Das ist ja ein Weihnachtslied. Someone's knocking at the door. Und also eigentlich witzige Ideen. Ja. Da wird gepfiffen und da sind so... Trommelwirbel, das heißt Marschmusik eigentlich.
Ich hatte ja von Paul McCartney, mein Einstieg in das Solo-Oeuvre von Paul McCartney ist die Greatest Hits von 85. Und alle Lieder, die da
Once drauf waren. Once Upon a Long Ago.
Ja, genau.
Das Lied ist auch super mit David Gilmour an der Gitarre.
Alle Lieder, die da drauf waren, finde ich toll.
Und ja, immer, die sind so unterschiedlich halt.
Ja. Also Let Him In war drauf. Und das zweite, was drauf war, ist Silly Love Songs, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Fantastisch.
What's wrong with that? Ich finde es auch cool, dass er da in die Offensive geht.
Ja, das What's zum einen. Ja, einfach Liebeslied ohne doppelten Boden, so, zack. Und dann der Bass.
Ja, der knarzt.
Ganz toll. Ganz, ganz toll.
Ja, er kann.
She's My Baby. Ist auch noch so auch wieder so alt, gell? So, oder? She's My Baby.
Klingt das nicht auch so im Ohr?
Klingt auch wieder so nach 30er, 40er
Jahren. Ja, das macht er öfter. Irgendwie. Also dieses Vaudeville Dancehall-Zeug mit Honey Pie. Und es ging eigentlich schon los auf Revolver mit Good Day Sunshine.
Mhm. Ja, und dann wird die USA-Tour dokumentiert. Wings Over America.
Die waren riesengroß, Wings eigentlich. Ich meine, es steht alles im Schatten von den Beatles, aber eigentlich war Wings eine Riesenband.
Oh, ja, Riesenarenen auch, die sie da spielen. Das wurde ja auch auf Video dokumentiert. Wurde in den letzten Jahren etliche Male auf Dreisat immer wieder wiederholt. Auch nochmal dieses eine Konzert aus dieser US-Tour. Und eine Mischung aus Wings, Hits und eine ganze Menge Beatles. Und
ich glaube ich,
zum ersten Mal, glaube ich, wo er so viel Beatles auch gespielt
glaub ich
hat.
Auch. Weil Wings. Vorher das, glaube ich, immer vermieden.
Yeah. Lady Am Madonna, Long and Winding Road, I've Just Seen a Face sogar, obskurere Sachen.
Das macht er ja gern.
Blackbird, Yesterday und, ja, ich glaube, das war's.
Das war ich für den Rest der Band schon schwierig dann, weil die Leute sind natürlich durchgedreht, dass ein echter Beatle dann die Lieder singt.
Ja. Beware My Love ist auch noch auf Speed of Sound drauf.
Es gibt ein Lied, von das Danny Lane singt. Der war ja früher bei The Moody Blues. Und es war, glaube ich, ein Hit von The Moody Blues. Und den durfte er dann auch ab und zu
singen. Ist das der gestorben ist vor kurzem?
Ja, Danny Lane ist vor kurzem
und gestorben. Auch gestorben, Steve Albini.
Oh ja.
Oft erwähnt hier.
Pixies.
Ja, Pixies.
Nirvana. Super Produzent.
Ja.
Ja.
So.
So.
Dann habe ich noch, wie immer, eigentlich in den 70er Jahren, jedes Jahr bringt er ein Knalleralbum raus, Billy Joel mit Turnstiles. Und die Songs, die er live wirklich immer gespielt hat, auch bis zum Ende oder immer noch spielt, ich weiß gar nicht, ob er noch auftritt, ist natürlich New York State of Mind. Ein ganz, ganz, ganz schönes, berührendes Lied. Und Angry Young Man, absoluter Hammer. Also Klaviereinstieg, nicht zu fassen, was er da macht. Irgendwie Progressive Rock eigentlich. Ganz, ganz toller Song. Und Miami 2017, eine sehr, sehr Seen the Lights Go Out on Broadway. Eine extrem, ja, verstörende, dystopische Vision von einer Art Apokalypse, die unfassbare 9-11-Assoziationen hervorruft von 1976.
Ich muss jetzt meinem Bruder mal einen Vorwurf machen, nämlich, ich weiß fast nichts über Billy Joel, weil er es nicht gehört hat. Ja. Ich weiß viel über das Frühwerk von Elton John, aber Billy Joel bin ich doch etwas
Ich habe den auch relativ spät entdeckt über eine Greatest Hits und die hat mir so gut gefallen, vielleicht vor 10 Jahren oder so, dass ich gedacht habe, ich muss da mal tiefer eintauchen und habe festgestellt, dass mir von Billy Joel eigentlich fast jedes Album von vorne bis hinten gefällt.
Mhm.
Ganz wenige Lieder, mit denen ich nichts anfangen kann.
We Didn't Start the Fire.
Ja, ich mag ja selbst das.
Echt?
Aber
ich mag halt lieber, wie willst du deine Eier?
Totgenudelt. Aber das Album, da fand ich vieles gut auf diesem Album. Stormfront.
Ja.
Apropos Elton John, Blue Movies heißt der, oder Blue Moves?
Blue Moves.
Blue Moves heißt das Album, ist sehr, sehr schwach. Ich habe mich ausführlich die letzten Jahre mit dem Elton John Gesamtövre beschäftigt und kann sagen, Blue Moves ist kein Album, das man braucht. Ein gutes Lied drauf, das dafür aber ein Knaller. Sorry seems to be the hardest word.
Wieder ein Satz, den mein Bruder immer wieder sagt, wenn ihm was leid tut oder also tut, als ob es ihm leid tut, sagt er immer, hey, sorry seems to be. Unglaublich. Ganz, also dieser Fundus. Wahnsinn.
Ja.
Hey, sorry seems to be.
Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es an der Stelle.
Ja, dann hauen wir
76 und dann haben wir noch mal eine dritte Folge. Aber wir haben auch viel abgeschworfen und ja, über Filme und so weiter.
Ja,
aber da ist noch etliches.
Names gedroppt, dass es kracht. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar Alben, wo man das ein oder andere Wort darüber verlieren kann. Zum Beispiel The Year of the Cat von Al Stewart.
Ja.
Kommt und, oft vor in der Musikbox damals, hat viele Balken gehabt.
Ja. Ist aber das einzige Lied von Al Stewart, das man kennt, oder?
Nein, Time Passages.
Das kenne ich zum Beispiel nicht.
Das wundert mich jetzt, weil du sagst, ja, die hatten den Hit, dann kommt irgendein Lied, von dem ich noch nie in meinem Leben...
Absurd.
Das sind zum bestimmt Beispiel? Inzwischen 100. Hunderte.
Ja.
Hunderte sogar. Also,
Fly Like an Eagle kennst du aber.
Willst du mich verarschen?
Auch von 76. Steve Miller hat drei Lieder, die man kennt. Und ich glaube, es sind auch seine einzigen drei guten Lieder. The Joker, Abracadabra und Fly Like an Eagle.
Der Joker
ist ziemlich schlimm. Nichts darüber raus kann man sich anhören. Und das ist auch noch ein Phänomen, und damit möchte ich schließen, aber das müssen wir nächstes Mal ausführen. Bands, die unfassbar viele Alben gemacht haben, mit insgesamt zwei guten Liedern. Und trotzdem jedes Jahr ein Album.
Ja, klar.
Wahnsinnig.
Die gibt's.
Jay Giles Band.
Centerfold.
Styx.
Ja, die hast du schon oft.
Die frühen REO Speedwagon. Bis man, das erste Lied kennt von REO Speedwagon. Das erste Lied, das man sagt, ah, das habe ich schon mal gehört, haben die schon 7 Alben gemacht.
Wie ist mein Blue Oyster Cult?
Auch.
Aber ich glaube, die sind nicht schlecht. Jetzt noch eine Quizfrage. Auf welchem Paul McCartney-Album spielt Steve Miller mit?
Keine Ahnung.
Flaming Pie.
Sabber.
Sehen Sie?
Nicht gewusst.
Gut.
Mit diesen weisen Worten wollen wir schließen für heute. Gute Nacht, macht's gut, dreht nicht durch, spinnt nicht rum, geht wählen und wählt keinen Scheiß. Mhm. Ach so, bis die Folge ausgestrahlt wird, ist da, die Wahl schon vorbei. Dann genau. Ist die AfD dann schon wieder bei 23%. Glückwunsch dazu auch und viel Erfolg. Bis bald.
Tschüsschen.
Ciao.